Sie können unmöglich ernsthaft vorhaben, die Erde anzugreifen.
Wieso nicht? Fragte ich.
Die aufgehende Sonne sah aus wie ein geschmolzener Kupferpfennig und der Himmel um sie herum bestand aus Gold. Das Finanzviertel von Norristown war nicht länger geschäftig. Der Krieg hatte die Stadt in eine Einöde verwandelt. Nur drei Wolkenkratzer standen noch in dem einstmals wichtigsten Finanzviertel in diesem Teil der Galaxis. Umgeben von Trümmern und Verwüstung sahen die Gebäude aus wie riesige Grabsteine. Colonel Philo Hollingsworth und ich standen auf einem Schuttberg, von dem aus wie die Ruinen des einstigen Regierungszentrums eines ganzen galaktischen Arms, des Scutum Crux Arms, überblicken konnten. Sein Lachen war bitter und höhnisch. Hass schwang darin mit.
»Sie sind 80.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Sie haben lediglich 2.200 Marines unter Ihrem Kommando und jeder einzelne davon macht Sie dafür verantwortlich, den Krieg überhaupt angefangen zu haben. Nein, seien wir doch ehrlich, die hassen Sie.«
»Meine Ingenieure hassen mich nicht.«
Ich hatte auf dem Planeten zusätzlich zu meinen Marines ein Korps aus Navy-Ingenieuren.
»Jetzt sagen Sie mir nicht, Sie glauben, dass die Sie mögen.«
»Ich meinte nicht, dass Sie mich mögen. Ich wollte nur Ihre Statistik sauber halten«, scherzte ich.
Hollingsworth fuhr fort, die Gründe aufzuzählen, weshalb ich die Erde nicht angreifen sollte.
»Sie haben nicht einmal irgendwelche Schiffe in Ihrer Flotte übrig. Sehen Sie es ein, Harris, der Krieg ist vorbei. Sie haben verloren.«
Ich sah keinen Grund, die Tatsachen zu bestreiten. Die Entfernung zur Erde, die Anzahl Männer, die unter meinem Kommando standen, wie sehr sie mich verachteten.
»Vielleicht habe ich doch noch ein paar Schiffe übrig.«
Hollingsworth verdrehte die Augen und sagte nichts. Seit dem Angriff der Erdenflotte auf Terrano vor 2 Monaten hatten wir nichts mehr von unserer Flotte gehört. Dutzende kaputter Schiffe schwebten im All außerhalb unserer Atmosphäre, aber sie waren nur ein Bruchteil der vermissten 400 Schiffe, aus denen einmal die Scutum Crux Flotte bestanden hatte. Das Morgenlicht breitete sich langsam über der Stadt aus. Kräne bewegten sich an ihre Plätze. Heute würden sie den unförmigen Grabhügel abtragen, der einst das Gebäude des Finanzministeriums gewesen war. 3 Kräne hatten Schwierigkeiten, Steinplatten und Pfeiler aus den Trümmern zu ziehen. Man sah, wie der Boden unter ihnen sich aufgrund der Belastung bewegte. Der Arm eines der Kräne bog sich und zitterte wie eine Angel, an der ein dicker Fisch hing. Ich behielt diesen Kran im Auge, ging hinüber zu Lieutenant Scott Morse, meinem Chefingenieur, und fragte ihn:
»Sind Sie sicher, dass Ihre Kräne mit so viel Gewicht klarkommen?«
Ich musste brüllen, damit er mich über den Lärm des schweren Geräts hinweg hören konnte. Maas zuckte mit den Schultern.
»Das passt schon, Sir! Der Pfeiler ist nicht zu schwer«, hakte ich nach.
Er schenkte mir ein hämisches Grinsen.
»Hören Sie, General, kümmern Sie sich um die Panzer und lassen Sie Kräne und Bulldozer meine Sorge sein.«
Er wirkte nicht feindselig. Aber das hieß nicht, dass er mich respektierte. Seit Scott Mars auf Terrano angekommen war, hatte er einen geradezu biblischen Lebensstil angenommen. Er gab an, wiedergeboren zu sein. Eine Behauptung, die wir anderen nicht ernst nahmen. Er war ein Klon, genau wie alle anderen. Er konnte gar nicht wiedergeboren sein, weil er von vornherein überhaupt nicht geboren worden war. Mars war eine Frohnatur und immer bestrebt, es allen recht zu machen. Und wir gewöhnten uns daran, dass er immer sagte: »Gelobt sei dies und gelobt sei das.« Jeder mochte Mars. Die Halleluja-Chöre gehörten einfach dazu, wenn man ihn um sich hatte. Ich war froh, wenigstens einen Freund zu haben, auch wenn er im eigentlichen Sinne kein Freund, sondern eher ein mir nicht feindlich gesonnener Bekannter war. In seiner Version des Evangeliums war er Gott näher, wenn er andere anlächelte. Was konnte das schon schaden? Einer der Kräne hatte Mühe, einen 9 Meter langen Wandabschnitt aus dem Boden zu zerren. Das Trümmerstück sah schwerer aus als der Kran, aber das schien keinen Unterschied zu machen. Nach kurzem Kampf kam das Wandstück frei und der Kran zog es heraus wie ein Angler seinen preiswürdigen Barsch. Ich sah, dass Lieutenant Mars alles unter Kontrolle hatte und kehrte zu Hollingsworth zurück, um unsere Unterhaltung weiterzuführen.
»Da oben schweben 15 Kampfschiffträger herum. Was ist mit den anderen 21 passiert?«
Zur Scutum Crux Flotte hatten beim Angriff der Erdenflotte 36 Kampfschiffträger gehört. Bei unserer Suche mit Teleskopen und Radar hatten wir 12 unserer Träger gefunden. 3 weitere fanden wir, als wir das Gebiet mit Transportern absuchten.
»Selbst wenn sie geflohen wären, wären Sie nicht weit gekommen, sagte Hollingsworth. Nicht, wenn diese neuen V.O.-Schiffe hinter Ihnen her waren.
Er hatte recht. Die Schiffe, die die Vereinigte Obrigkeit geschickt hatte, waren stärker, schneller und besser gepanzert als unsere Schiffe. Hollingsworth fuhr mit seinem Vernichtungsangriff fort.
Nur mal angenommen, Sie hätten 21 Träger, die auf Sie warten. Was würden Sie damit anfangen? Die Vereinigten haben Kleinholz aus uns gemacht, als wir 36 Träger hatten. Sie werden es wieder tun.
Hier unten haben Sie kein Kleinholz aus uns gemacht?
Das Argument war schwach, aber wahr.
Wir haben Ihre Marines geschlagen.
Soweit es die Vereinigte Obrigkeit betraf, war die Schlacht nichts weiter als ein Kriegsplanspiel gewesen. Aber das Spiel war nicht ganz so verlaufen wie geplant. Sie hatten 3000 Marines in geschilderter Panzerung geschickt, die meine 5000 Mann in ihrer altmodischen, ungeschilderten Panzerung angreifen sollten. Wir waren ihnen zahlenmäßig überlegen, aber sie hatten die undurchdringliche Panzerung, die unsere Kugeln und Partikelstrahlen nutzlos machte. Wir gewannen durch ein Wunder auf dem Schlachtfeld. Natürlich ist das, was die eine Seite als Wunder ansieht, für die andere Seite Mord.
»Sie haben ein Gebäude über Ihnen einstürzen lassen«, sagte Hollingsworth. »Sie haben sie begraben. Nächstes Mal werden Sie nicht so einfach hinter Ihnen her in eine Tiefgarage jagen.«
Unter uns arbeiteten zwei der Krähen als Gespann, um einen langen Abschnitt der Außenwand aus den Ruinen der besagten Tiefgarage zu hieven. Da Kabel aus zwei verschiedenen Richtungen daran zerrten, zerbröselte der Beton wie ein riesiger Keks, und die Kräne fischten nur kleine Fetzen heraus.
»Das sieht nicht stabil aus«, bemerkte Hollingsworth.
»Dafür sollten Sie dankbar sein. Wir haben 3000 Marines der Vereinigten Obrigkeit da unten begraben. Wenn das stabil gewesen wäre, hätten Sie sich vielleicht wieder hinausgebuddelt.«
Mars trabte zu uns.
»Wir haben einen Eingang gegraben, Sir.«
Seine Finger lagen über dem Mikrofon seines Headsets.
»Ich habe ein Team in Bereitschaft. Soll ich Ihnen irgendetwas sagen, bevor ich Sie hineinschicke?«
Ich schüttelte den Kopf. Unten an dem Trümmerhaufen wagten sich 5 Männer in biegsamer Panzerung durch die Lücke, die die Kräne geöffnet hatten.
»Wenn ich fragen darf, Sir, müssen wir das wirklich tun?«
Durch seine Wertvorstellungen als Wiedergeborener fühlte Mars sich bei der Öffnung von Gräbern unwohl.
»Ich will mir Ihre Panzerung näher ansehen«, sagte ich.
»Beziehen Sie da raus, um uns Ihre Panzerung anzusehen? Kümmern Sie sich um die Technik und überlassen Sie mir die Ethik.« »Der General will Ihre Panzerung auf Schwachstellen untersuchen«, führte Hollingsworth aus. »Warum interessiert ihn das?« »Er will wissen, wie man die Panzerung durchdringen kann, bevor er zum Gegenschlag ausholt.«
Hollingsworth und Mars unterhielten sich weiterhin, als sei ich nicht anwesend.
»Kommen wir zurück?«, fragte Mars.
»Nein, Harris hat vor, auf der Erde einzumarschieren.«
Einen Moment lang sah Mars verblüfft aus, dann lachte er.
»Sie machen Witze, richtig?«
Ich wollte etwas sagen, aber plötzlich veränderte sich Lieutenant Mars' Gesichtsausdruck. Etwas, das er über sein Headset gehört hatte, erregte seine Aufmerksamkeit. Er machte einen Schritt auf die Trümmer zu, wandte sich dann zu mir und sagte,
»Sie haben einen, Sir! Sind Sie sicher, dass es einer von denen ist?«
Wir hatten in diesem Kampf fast so viele Männer verloren wie die Vereinigte Obrigkeit. Die meisten unserer Leute waren auf der obersten Etage der Tiefgarage getötet worden. Der größte Teil ihrer Leute war auf den unteren Etagen ums Leben gekommen. Sie hatten diesen Toten so schnell gefunden, dass ich glaubte, es könne einer von unseren Männern sein.
»Es ist ein V.O.-Marine«, bestätigte Mars. »Sind seine Schilder nach oben?«
6 Wochen waren vergangen, seit wir die Garage über diesen Mistkerlen zum Einsturz gebracht hatten. Die Energie ihrer Anzüge hätte längst aufgebraucht sein müssen.
»Nein, Sir, der Anzug ist abgeschaltet. Ist die Panzerung noch in Ordnung?«
Mars gab die Frage weiter und sagte dann,
»So gut wie neu.«
Natürlich war sie so gut wie neu. Was kann eine Kleinigkeit wie eine 20.000 Tonnen schwere Lawine einem Anzug mit geschilderter Panzerung schon anhaben? Fragte ich mich.
»Dann sehen wir sie uns mal an«,